SWR Studio Freiburg. Talk.
Guten Tag, Bärbel Schäfer. Heute hier im Schlossbergsaal im SWR Studio Freiburg. Herzlich willkommen zu diesem SWR Talk. Sie sind seit 12 Jahren Regierungspräsidentin in Freiburg und leiten eine Behörde mit fast 2000 Mitarbeitenden und Mitarbeitern. Sie sind noch knapp einen Monat im Amt. Ihr Ruhestand beginnt am 1. April. Kein Aprilscherz, dann ist Schluss im Basler Hof. Sie stammen aus Geislingen an der Steige, eine Schwäbin im Badener Land. Wahrscheinlich haben Sie das auch immer wieder aufs Butterbrot geschmiert bekommen, obwohl Sie schon so lange in Freiburg sind. Sie haben in Freiburg auch studiert, haben Rechtswissenschaften studiert, Ihre Karriere am Landgericht begonnen, 1985 dann zweites Staatsexamen, dann Anwältin im Bereich Umweltrecht. Hier ging es um umweltrechtliche Großverfahren. Wahrscheinlich waren Sie zu der Zeit auch nicht unbedingt Best Buddy der Behörden in Freiburg, weil Sie mussten ja sich mit denen auseinandersetzen. Ja, Sie hatten einen Lehrauftrag an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, hier in der Region als Bürgermeisterschmiede auch bekannt. Dann Mitarbeiterin im Rechtsamt der Stadt Freiburg. Es ging dann weiter steil nach oben. Ab 1992 Leiterin des Rechtsamtes, damals war Rolf Böhme Oberbürgermeister hier in Freiburg. Ja, und 2012 ging es dann auf die andere Seite der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg in den Basler Hof. Sie wurden Regierungspräsidentin, berufen damals von der ganz neuen grünen Landesregierung unter Führung von Winfried Kretschmann. Als erste Frau im Land in einem solchen Amt und als erste Grüne. Frau Schäfer, meine erste Frage klingt in Ihren Ohren vielleicht etwas seltsam, aber ich denke, dass die Ebene der Regierungspräsidien nicht allen so bekannt sein dürfte. Für die Verlängerung des Personalausweises gehe ich zur Gemeinde oder gehe ich zur Stadtverwaltung. Wenn ich ein Auto anmelden will, gehe ich aufs Landratsamt. Mit dem Regierungspräsidium habe ich als normale Bürgerin oder Bürger relativ wenig zu tun. Einstiegsfrage: Was macht eine Regierungspräsidentin?
Das könnte jetzt alleine eine Stunde ausfüllen. Es ist natürlich so viel. Die fast 2000 Leute müssen ja auch was tun und die tun auch alle was. Die Regierungspräsidien sind ja verlängerter Arm der Landesregierung. Das heißt, wir sind die Präsenz der Landesregierung vor Ort. Stuttgart ist ein ganzes Stück weit weg, insbesondere von Freiburg. Klar sind wir natürlich keine Gemeinde, wo Bürgerinnen und Bürger ihren Service abholen, aber die Bürgerinnen und Bürger spüren uns natürlich schon. Spätestens, wenn wir eine Bundesstraße, eine Landesstraße, einen Radweg vor ihrem Haus bauen oder sanieren, Felsstürze, Hangrutsche reparieren oder Deiche flicken, Hochwasser verhindern im integrierten Rheinprogramm, Rückhalteräume schaffen, wenn wir die Erstaufnahmeeinrichtungen für die Geflüchteten bauen. Wenn Sie jetzt Lehrerin oder Lehrer wären, dann würden Sie uns auch spüren, weil wir würden Sie einstellen und uns darum kümmern, dass Ihre Schule auch gut gebaut ist. Wir haben Bereiche, die wir selbst entscheiden, zum Beispiel auch die Genehmigung für die tiefe Geothermie. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den wir haben als Zuständigkeit, ist natürlich eher mittelbar. Also wir verwalten zum Beispiel und entscheiden über Zuschüsse im Wert von rund 1 Milliarde Euro jedes Jahr. Das geht eben von der Schulbauförderung über, und da haben die Bürgerinnen und Bürger natürlich was davon, die kommunale Halle, ob es die Sporthalle ist, die Gemeindehalle, ob es Zuschüsse gibt für die Sanierung des Rathauses, Tourismusförderung, Städtebauförderung. Und da ist unser Anspruch, nicht nur Gelder hin und her zu schieben und zu sagen, Antrag grüner Haken, ja oder nein, sondern die Kommunen zu begleiten im Vorfeld. Von daher sind wir natürlich viel unterwegs, um die Lebenswirklichkeit der Menschen zu gestalten, aber nicht in dem Sinne, dass man bei uns einen Service abholt. Wir haben zum Beispiel auch keine Bürgersprechstunde in dem Sinn, sondern wir gehen raus, wenn wir konkrete Projekte haben. Im Naturschutz wird es ganz deutlich, auch jetzt bei der Genehmigung der Windräder, da macht es schon Sinn, spezielles Know-how bei den Regierungspräsidien zu bündeln und nicht überall vorzuhalten, weil so viele Fachleute bringen wir gar nicht auf die Reihe. Und wenn jemand zu wenig Fälle hat, weil er halt nur für seinen Landkreis zuständig ist, dann kann er auch dieses Fachwissen gar nicht erarbeiten. Also man muss sich immer konkret angucken, eine pauschale Antwort gibt es nicht. Aber ich würde mal sagen, der Mehrwert der Regierungspräsidien für die Landesregierung und die Bürgerinnen und Bürger, der liegt auf der Hand. Ich mache die Gemeindebesuche überall. Ich kenne meine Kommunen, ich weiß, was die brauchen. Und wenn ein Bürgermeister zu mir kommt, dann kommt er in der Regel mit so einer Liste und sagt, Frau Schäfer, übrigens, ich möchte eine Schule bauen. Wie viel Förderung kriege ich? Was ist eigentlich endlich mit diesem Radweg? Und warum läuft es mit dem Windrad nicht? Und dann kriegt er eine Antwort gebündelt an einem Tisch. Diese Bündelungsrolle, die wir haben, das kann ein Ministerium gar nicht ersetzen, weil die Ministerien haben ihre Ressortzuständigkeit und ihre politischen Köpfe. Und bei uns gibt es einen Kopf und wir sprechen mit einer Zunge.
Ich habe gelesen, Sie sind auch Trainerin für Verhandlungsstrategien. Wie hat das Ihnen geholfen in diesem Amt in den letzten 12 Jahren?
Unglaublich hat mir das geholfen. Also die Idee meines Verhandlungstrainings, das ich damals gegeben habe, das richtet sich darauf, wegzugehen von der Position hin zu Interessen. Und das hat mir im Alltag unglaublich geholfen, weil Positionen stehen oft unvereinbar gegenüber. Oder man sucht einen Kompromiss und wundert sich, dass der eigentlich niemand richtig hilft. Aber zu fragen, was ist das Interesse, das hinter der Position steckt. Als ich kam, war ja die Hochrheinautobahn in der Diskussion. Und die Kommunen haben zum Teil nicht mehr miteinander geredet, auch die Menschen nicht mehr, weil die einen waren für die Bergtrasse und die anderen für die Taltrasse. Und das Bundesverkehrsministerium hat gesagt, wisst ihr was, solange ihr euch nicht einig sind, passiert da gar nichts am Hochrhein. Und da sind wir hingegangen in einem großen Prozess, haben uns auch begleiten lassen und haben gesagt, was ist euch denn wichtig, jetzt Stand heute, wenn diese Straße kommt? Und dann ist zum Beispiel sehr deutlich geworden, wichtig ist uns, dass es ganz schnell geht. Wir wollen diese Variante, die am schnellsten geht. Eine nächste Priorität war, wir wollen, dass es so leise wie möglich ist, dass so wenig Menschen wie möglich vom Lärm betroffen sind und so weiter. Und plötzlich konnten wir arbeiten und hatten diese Positionen geeint, weil wir gesagt haben, ja, wir versprechen euch, wir erarbeiten eine Trasse, die die beste Antwort gibt auf die Lärmsituation, die am wenigsten in die Natur und Landschaft eingreift, das war auch ein Punkt, und die am schnellsten umsetzbar ist. War für mich jetzt ein ganz plakatives Beispiel.
Als Regierungspräsidentin hier in Freiburg haben Sie ja natürlich auch eine spezielle Anforderung. Sie haben eine Grenze zur Schweiz. Sie haben eben vom Hochrhein und der Hochrheinautobahn gesprochen und auch eine relativ lange Grenze zu Frankreich. Sie haben auf einer SWR-Veranstaltung vor kurzem gesagt, der Rhein ist für Sie keine Grenze, es ist eine Brücke. Woher nehmen Sie diesen Optimismus, den ich immer raushöre, dass diese Region als ein Kulturraum verstanden wird?
Für mich ist es eine blanke Feststellung. Wir leben hier grenzübergreifend. Wir sind das Europa des Alltags. Die Menschen haben Freunde diesseits und jenseits der Grenze. Die Menschen arbeiten diesseits und jenseits der Grenze. Sie wollen ins Theater gehen. Sie wollen ausgehen. Und deshalb ist unsere Aufgabe, diesen Lebensraum zu gestalten. Und dann sehen wir auch, wie viele Chancen wir haben. Natürlich ist es so, dass wir schon spüren, wenn es, sagen wir mal, zwischen Berlin und Paris besser oder weniger gut läuft. Aber unsere Aufgabe ist, diese Chancen zu ergreifen, die wir in der Region haben, was wir alleine umsetzen können. Man kann immer lange jammern und sagen, ja, die in Paris müssten, die in Bern müssten, die in Berlin müssten. Wir müssen gucken, dass wir das umsetzen können, was wir in der Hand haben. Und der Erfolg gibt uns ja recht. Also wenn man mal alleine guckt, wir haben jetzt in den letzten Jahren an europäischen Geldern über 300 Millionen Euro in die Region geholt. Über 1000 Projekte, die sonst nicht möglich gewesen wären. Also die Tram zwischen Kehl und Straßburg, die würde nicht fahren, wenn wir diese europäischen Mittel nicht hätten.
Die Grenzsituation ist natürlich ein bisschen erschwert momentan, weil es auf beiden Seiten der Grenzen auch sehr starke nationale Kräfte gibt. Abgrenzung, also Betonung von Nationalstaatlichkeit. Wie können wir das durchbrechen am Oberrhein? Weil ich glaube, Sie haben ja jetzt einfach deutlich gemacht, dass es die Möglichkeit gibt, so etwas über die Menschen, die hier leben, anders zu kommunizieren.
Also Bürgerbegegnungsprojekte ist im Übrigen auch ein Schwerpunkt des Aachener Vertrages, der Jugendaustausch. Wir haben jetzt allein im RP Freiburg 80 Begegnungen im letzten Jahr zwischen Schulklassen, Deutsch-Französisch, gemacht. Wir haben Lehreraustausche gemacht, also Menschen, die sich kennenlernen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir sehr plastisch deutlich machen müssen, dass wir von Europa leben. Wir werden jetzt demnächst einen Zuschuss entscheiden, einen europäischen Zuschuss für eine Buslinie, die von Lörrach an den Euro-Airport fährt. So, da muss eigentlich draufstehen, Sie fahren mit Europa. Europa transportiert Sie hier, weil Sie sonst nicht in diesem Bus sitzen würden. Und solche Beispiele immer wieder zu zeigen, an den Radwegen, die wir grenzübergreifend machen, deutlich zu machen, das ist ein europäischer Weg. Die Crèche in Straßburg, die Kehlerinnen und Kehler, die ihre Kinder in diese Krippe bringen können, das wäre ohne Europa nicht möglich gewesen. Wir neigen ja immer dazu, alles, was unsere Lebensqualität bestimmt, ist ganz selbstverständlich. Und ich glaube, wenn wir zeigen, wo in unserer Lebensqualität überall Europa steckt, wo überall die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich steckt, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen.
Ganz großes Thema hier in der Region war die letzten Jahre, Jahrzehnte Fessenheim. Fessenheim ist mittlerweile abgeschaltet. Wie wichtig war Ihnen diese Abschaltung von Fessenheim?
Fessenheim-Abschaltung war mir echt ein Herzensanliegen. Aber Frankreich, und das möchte ich an der Stelle auch noch mal dankend erwähnen, das ist nicht selbstverständlich, wir durften ja immer und dürfen heute noch in dieser CLIS sitzen, also in diesem Informationsgremium. Alles, was in Fessenheim gelaufen ist, ist sehr transparent gelaufen. Das heißt, wir haben gesehen, wie die Sicherheitsstandards sind. Und man hat ziemlich tief reinsehen können, wo auch die Risiken liegen. Ja, ist ja auch durch die Presse gegangen, durch die Medien. Rissiges Material, brüchiger Stahl. Dann saß ich ja gleichzeitig, weil wir ja auch Katastrophenbehörde sind, an den Evakuierungsplänen. Was das bedeutet, wir hätten mehr oder weniger Freiburg evakuieren müssen. Ich will da gar nicht weiter ausführen. Also viel, viel Bauchweh. Es war nicht immer einfach. Klar, wir wussten auch, was wir, sagen wir, den Kommunen in Frankreich, die ja vom Kernkraftwerk gelebt haben, antun. Auch ich persönlich habe mich viel Kritik ausgesetzt. Und als dann 2022 die Botschaft kam, der letzte Brennstab ist weg, auch aus dem Abklingbecken weg Richtung La Hague gefahren, habe ich als Regierungspräsidentin, die für diese Region Verantwortung trägt, aber auch ganz privat, ja, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, ein richtig dicker.
Frankreich setzt weiter auf Atomkraft. Ist es irgendwo noch eine Option, dass Fessenheim vielleicht wieder ein Standort wird für ein neues Atomkraftwerk?
Da gibt es ein ganz klares Nein. Also die Rückbauarbeiten sind dort im vollen Gange. Ja, das ist nicht wieder rückgängig zu machen. Wir waren neulich mal dort und haben uns das angeschaut. Da werden wirklich die einzelnen Bauteile schon abgebaut. Also da gibt es keinen Weg zurück. Ein neues Verfahren auf diesem Gelände müsste ja zunächst einmal abwarten, dass die ganzen Anlagen tatsächlich, die alten Anlagen, abgebaut sind. Und seit ich im Amt bin, wird über den Euromeiler in Flamanville diskutiert. Er ist bis heute nicht am Netz. Also allein diese Dimension zeigt, da muss man, glaube ich, für Fessenheim jetzt im Moment keine Bedenken haben, dass da einfach nochmal eine Neuauflage kommt. Die Nachnutzung muss man ein bisschen unterscheiden. Es war immer klar, auf dem Fessenheim-Grundstück selbst, es dauert viele Jahre, bis man da eine Nachnutzung draufbringen kann. Die deutschen Kommunen, die Kommunen hier in Südbaden, mit mir zusammen und auch der Landrätin, wir haben immer gesagt, wir haben so vehement die Abschaltung gefordert, dass wir uns eigentlich mit in der Pflicht sehen, uns um eine, sagen wir mal, Kompensation der finanziellen steuerlichen Nachteile in der Region mit bemühen wollen. Das war eigentlich der Antrieb. Und da gab es Gelände neben dem Kernkraftwerk praktisch bis hin zum Breisacher Hafen, das da zur Verfügung stand. Und da war ein grenzüberschreitendes Projekt geplant. Da sind wir nicht weitergekommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da gebe ich auch nicht mehr viel Hoffnung drauf. Die Grundstücke standen nur zögerlich zur Verfügung. Es war auf französischer Seite, sagen wir mal, sehr, sehr schwer, die Kommunen damit ins Boot zu nehmen. Am Ende waren in der Gesellschaft nur südbadische Kommunen. Kommune, aber keine einzige französische. Da muss man, glaube ich, schon sagen, ja, das war ein guter Wille. Aber sagen wir mal, wenn Frankreich alleine diese Nachteile kompensiert kriegt, dann ist es ja auch in Ordnung. Für mich persönlich ist als wichtigstes Nachfolgeprojekt eigentlich die Zugverbindung Colmar-Freiburg im Raum. Und wenn wir die hinkriegen, dann ist es ein Riesenschritt und ein Riesenvorteil, der meines Erachtens ganz viel kompensieren kann. Denn wenn ich Menschen von A nach B unkompliziert transportieren kann, dann heißt es was für Arbeitsplatzmobilität, für Wohnmobilität auch, ja, dass ich auch leichter mir aussuchen kann, wo ich wohnen möchte. Tourismus, ich hätte praktisch die Vogesen mit dem Hochschwarzwald verbunden. Also das ist eine geniale Chance. Und jetzt noch im Frühjahr werden sich zwei Dinge entscheiden. Das eine ist die Potenzialstudie in Frankreich. Die wird gerade gemacht. Es gab da mal einen ersten Aufschlag, der war jetzt nicht so super. Aber auch von französischer Seite hat man gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Da muss mehr drin sein. Die erwarten wir jetzt in den nächsten Wochen. Und das Zweite ist, dass wir eigentlich schon davon ausgehen, dass wir diese nächste Planungsphase, wo dann eine Vorzugsvariante, eigentlich die Vorzugsplanung dann schon steht, da wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen eine Finanzierungsvereinbarung treffen zwischen Deutschland und Frankreich. Und wenn das gelaufen ist, wenn da der Haken dran ist, dann ist meines Erachtens dieser Zug nicht mehr aufzuhalten.
Ja, vielen Dank, Bärbel Schäfer, im Gespräch mit dem SWR heute hier im Schlossbergsaal im Studio Freiburg. Frau Schäfer, Sie haben sich in Ihrer Amtszeit ja sehr für den Naturschutz und für den Artenschutz eingesetzt. Ich habe vor kurzem gelesen in einem Artikel über Sie, dass Ihnen das Biosphärengebiet Schwarzwald sehr wichtig ist. Ist es ein persönlicher Erfolg für Sie, dass dieses Gebiet in Ihrer Amtszeit entstanden ist?
Ja. Also das ist so für mich so ein bisschen das Gänsehautprojekt gewesen, als wir dann 2017 in Bernau die UNESCO-Anerkennung gefeiert haben und da wirklich 28 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dastanden mit ihren Ortstafeln und gesagt haben, wir sind Biosphäre. Also das schon, weil das Biosphärengebiet, ich habe natürlich selber auch geworben. Ich war in Gemeinderäten. Wir haben Bürgermeister versucht, auch unter dem Tourismusaspekt zu überzeugen. Wir haben versucht, Ängste zu nehmen, dass die Biosphäre keine Käseglocke ist. Da war natürlich die Furcht da, insbesondere von der Landwirtschaft, das nächste Naturschutzgebiet und dann dürfen wir das wieder nicht und jenes wieder nicht. Und unser Anspruch war ja, Biosphäre so umzusetzen in Reinkultur, nämlich der Mensch im Einklang mit der Natur im Wohlstand leben. Und das zu zeigen, ist für mich heute noch ein ganz, ganz großer Antrieb für dieses Biosphärengebiet, weil wir da auch sehr erfolgreich sind. Also wie gesagt, wir haben fast 5 Millionen Euro da hineingebracht, jetzt schon in dieses Gebiet. Wir haben die Landwirte überzeugt, weil wir gezeigt haben, wie wir ihren Alltag mitgestalten, wie wir mit der Biosphäre mithelfen, letztendlich die Weidewasserversorgung sicherzustellen, was sie alleine nicht könnten, wie sie ihre Almendweiden miteinander bewirtschaften können. Aber genauso Projekte wie barrierefreier Schau ins Land, Museumspädagogikprojekte haben wir dort, Tourismusprojekte. Und das zu zeigen, dass Biosphäre eine unglaubliche Dynamik hat, das war mir wichtig und deshalb habe ich zum Beispiel auch im Gegensatz zu anderen Strukturen in der Biosphäre die Geschäftsstelle bei mir als Regierungspräsidentin direkt angesiedelt und nicht in meinem Naturschutzreferat. Weil ich sage, Naturschutz ist ein Aspekt, aber nicht nur der alleinige Aspekt. Und ich glaube, wir haben viele wegweisende Entscheidungen auch im Biosphärengebiet schaffen können. Ganz viel Überzeugungsarbeit. Naturschutz und Landwirtschaft ist kein Widerspruch, sondern für uns in Südbaden, im Hochschwarzwald, ist eigentlich ein untrennbares Paar.
Jetzt ist Biosphäre keine Käseglocke, haben Sie eben gesagt. Aber der Schwarzwald ist in Sachen Windkraftnutzung, auch ganz Baden-Württemberg steht ja da nicht unbedingt vorbildlich da, wenn man das mit anderen Bundesländern vergleicht. Wie geht das weiter und warum sind wir in Sachen Windenergie irgendwo noch hinten dran?
Ja, man kann sagen, warum sind wir hinten dran? Aber da muss man natürlich die Entwicklung sehen. Also ich habe in meiner anderen Rolle damals noch als Leiterin des Rechtsamtes Windgrad Holzschlägermatte begleitet. Und wenn ich denke, wie wir da diskutiert haben und wie wir heute diskutieren, dann sehen wir, dass da eine unglaubliche Bewegung drin ist. Und natürlich, bei uns weht der Wind im Wald, auf den Bäumen, nicht irgendwo in der Ebene, wo es im Prinzip immer leichter ist zu transportieren, also jetzt zum Beispiel im Norden Deutschlands. Man sieht es, es war gewöhnungsbedürftig für die Menschen, es war die Angst da, dann kommen ja gar keine Touristen mehr und der Hochschwarzwald lebt ja von den Touristen. Da gab es schon viele Ängste und sagen wir mal, über die Jahre hinweg ist es ja auch politisch unterstützt worden. Und als ich dann 2012 ins Amt kam, war zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt, den wir damals gemacht haben, auch auf unserer RP-Ebene, zu sagen, das Landschaftsbild darf in der Regel kein K.O.-Kriterium für ein Windrad sein, weil irgendwann wird es den Schwarzwald nämlich sonst nicht mehr so geben. Und dann haben wir das Thema des Landschaftsbildes, dass er mit absterbenden Bäumen und sonstige Dinge überall. Also da ist schon viel Bewegung drin. Und auch wenn wir die Entwicklung sehen, wie sich die Potenziale entwickeln, natürlich haben wir noch nicht so viele Windräder stehen, wie wir das wollen. Aber wenn ich sehe, was wir jetzt allein bei mir im RP-Bezirk an Kapazitäten haben und was in der Pipeline ist, also wir gehen davon aus, bis 2030 werden wir die Leistung, die Windkraftleistung vervierfacht haben. Und das werden wir auch erreichen, da bin ich mir sicher.
Unser Talk mit Bärbel Schäfer aus dem Schlossbergsaal im Studio Freiburg. 12 Jahre Regierungspräsidentin in Freiburg, Chefin einer Behörde mit 1800 Mitarbeitenden, mit einem riesigen Zuständigkeitsbereich zwischen Konstanz und Kehl, zwischen Villingen, Schwenningen und Lörrach. Frau Schäfer, Politik, vor allem Kommunalpolitik, ist immer noch sehr stark männerbestimmt. Die Fotos von Bürgermeistertreffen erinnern an Krawattenwerbung. Frauen sind eher die Ausnahme. Bei der Leitung der Landratsämter haben wir das Verhältnis 9:1, wenn ich richtig gezählt habe. Warum setzt sich in diesem Bereich, also auch in Ihrem Bereich, das Thema Gleichberechtigung, Chancengleichheit nicht richtig durch?
Naja, es gibt natürlich viele Mutmaßungen. Also es ist so, wir haben Baden-Württemberg, ich glaube, der Frauenanteil bei den Bürgermeisterinnen ist 8%. Da ist viel Luft nach oben. Ich glaube, es sind die Bilder, die wir haben. Bilder vom Amt eines Bürgermeisters, dieses Erfordernis, allpräsent zu sein, wenn du nicht auf jede Jahreshauptversammlung bist, dann wirst du abgewählt. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube, das wollen Frauen nicht in dem Sinne, auch was die Einteilung ihrer Lebenszeit angeht. Das Zweite ist, du musst natürlich in solchen öffentlichen Ämtern auch bereit sein, dich ein Stück weit zur Schau zu stellen und sich selber darzustellen. Ich würde mal sagen, vielleicht ist das Bild auch so, man muss da ein bisschen narzisstisch sein. Und ich erlebe die Frauen auch in meinem Umfeld eher sehr sachorientiert. Sie wollen einen guten Job machen, aber dabei nicht sich selber so präsentieren. Das, glaube ich, ist ein weiterer Punkt. Und insgesamt, es gilt aber nicht nur für das Amt von Bürgermeistern, also ich glaube übrigens, wir müssen einfach das Bild solcher Aufgaben ändern, dass eine gute Bürgermeisterin auch dann gut ist, wenn sie eben nicht jeden Samstag oder Sonntag irgendwo am Vereinstisch mitsitzt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann sind Frauen insgesamt viel kritischer mit sich selbst. Sie fragen viel mehr, oh, schaffe ich das und bin ich diesen Anforderungen gewachsen? Wir haben ja immer noch das traditionelle Rollenbild. Da ist viel passiert, aber auch bei uns im Haus sind es immer noch die Frauen, die die Erziehungsarbeit machen, im Großteil, die Pflegearbeit machen. Und die Frauen sind unglaublich kritisch mit sich selbst. Bei Männern muss ich manchmal sagen, warum sind sie jetzt so überzeugt? Warum soll ich jetzt glauben, dass sie diese Führungsaufgabe machen? Und bei den Frauen muss ich sagen, trauen sie sich doch zu. Sie schaffen das doch. Und deshalb glaube ich, Frauen brauchen Vorbilder, dass man als Frau so ein Amt machen kann, ohne zu verhärten, ohne dabei alles andere aufzugeben. Und daran müssen wir sicherlich arbeiten.
Ist es denn in ländlichen Regionen schwieriger, Chancengleichheit, Gleichberechtigung im Bereich der Politik zu initiieren. Sie kennen ja jetzt Stadt und Land aus Ihrer Tätigkeit ganz gut.
Es kommt ein bisschen darauf an, was man im Visier hat. Wenn ich jetzt mal gerade noch mal auf die Frage der Bürgermeisterinnen anspringe, dann sind es schon eher sogar die Bürgermeisterinnen im ländlichen Raum, die sagen, ich traue mir das zu, weil es vielleicht ein bisschen greifbarer ist, weil sie den Bürgermeister im Alltag erlebt haben und sagen, das kann ich auch. Aber generell, wenn wir jetzt mal das Thema bei den Gemeinderätinnen, wir haben jetzt bald Wahlen, wenn man es da mal anguckt, da ist es in ländlichen Räumen schon feststellbar. Also wenn ich Gemeindebesuche mache, ist der Frauenanteil im Gemeinderat in der Regel in den kleineren Kommunen geringer als in den großen Kreisstädten. Das ist ganz klar. Aber wir wissen ja auch, das Thema Proporz in Gemeinderäten ist nicht nur regional bezogen, sondern ja auch ein bisschen parteibezogen. Es gibt Parteien, die machen es halt mit der Quote, ganz klar. Da wird jeder zweite Platz ist einfach ein Frauenplatz. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen dann im Gremium sind, auch größer. Es gibt ja auch Parteien, die fast 50% Frauenanteil haben im Gemeinderat im Schnitt. Manche haben weniger. Also ich glaube schon, es ist auch eine Frage des Wollens in der politischen Landschaft.
Das Thema Demokratie ist Ihnen sehr wichtig. Das weiß ich aus vielen Ansprachen von Ihnen und Reden. Ich weiß auch, dass Sie sich um die Demokratie in unserem Land sorgen. Sie haben gesagt kürzlich, dass es dem Menschen nicht gleichgültig sein darf, in welchem System sie leben. Wie ernst ist denn die Lage aus Ihrer Sicht?
Also ich hoffe, dass sie nicht so ernst ist, wie ich manchmal befürchte. Da bin ich ganz ehrlich und denke immer an diejenigen, die jetzt alle auf die Straße gehen und sich eine Stimme holen. Ja? Und man kann sagen, okay, 30% driften an die rechten Ränder, aber 70% halt nicht. Und die 70 müssen sehr, sehr laut sein. Aber trotzdem ist die Lage für mich schon sehr ernst, weil die Herausforderungen so ernst sind. Wir können mit unserer Antwort beispielsweise auf den Klimawandel nicht 10 Jahre warten. Wir müssen reagieren und meine feste Überzeugung ist, dass wir diese Antworten, die alles andere als einfach sind und banal, dass wir diese Antworten nur geben können mit in einer starken Demokratie, mit einer Regierung auf Landes- und auf Bundesebene, die bereit ist zuzuhören, auch wissenschaftliche Expertise sich einzuholen, die nicht durchsetzt ist von Verschwörungstheoretikern, sondern eben ein Stück weit einen Wissenschaftsglauben auch hat und eine Regierung, die bereit ist, über den Tellerrand Deutschlands hinauszuschauen, in Europa sich umzugucken, aber auch außerhalb Europas sich gegenseitig zu unterstützen. Und deshalb bin ich schon ein bisschen mit angehaltener Luft im Moment unterwegs, wo ich denke, wo geht's hin bei den nächsten Landtagswahlen? Haben die Menschen eigentlich begriffen, dass auch unser Wohlstand im Moment auf dem Spiel steht?
Professor Andreas Voskuhle hat vor kurzem gesagt, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass Demokratie vielleicht nur eine Phase war in unserer Geschichte. Ist er dazu pessimistisch oder teilen Sie so einen Pessimismus?
Naja, er sagte, es könnte sein, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen. Also ich glaube jetzt aus meiner Betrachtung her, dass er dazu pessimistisch ist. Ich bin jetzt keine Historikerin. Also es kann natürlich sein, wenn man das alles wie evolutionäre Entwicklungen betrachtet, man sagen muss, in tausenden Jahren von Geschichte hat jede Regierungsform vielleicht nur eine Zeit und überholt sich dann. Aber ich will das eigentlich für Deutschland und für Europa so nicht sehen. Ich meine, mich stimmt mit großer Hoffnung jetzt die Entwicklung in Polen. Die Leute, die sich ihre Freiheit zurückholen wollen, die Leute, die sagen, wir lassen uns nicht über ein autoritäres System befehlen, was wir zu sagen und zu denken haben. Da hoffe ich schon sehr drauf. Und ich glaube auch, wie gesagt, wenn ich sehe, wie viele Menschen jetzt gerade auf die Straße gehen und sagen, wie wichtig ist Demokratie für unsere Freiheit, bin ich nicht pessimistisch, dass wir jetzt für uns in Deutschland oder in Europa eigentlich in einer Phase sind, wo wir von der Demokratie Abschied nehmen müssen. Das sehe ich nicht so. Wir dürfen uns nicht jetzt in Sicherheit wiegen, das glaube ich schon. Es ist nicht mehr selbstverständlich, aber ich glaube, die Kräfte, die sich im Moment auf den Weg machen, sind so stark und auch der Zusammenhang zum wirtschaftlichen Überleben, auch die Äußerungen der Wirtschaft wird ja immer deutlicher. Wir brauchen Europa, wir brauchen Fachkräfte. Ich freue mich total über Unternehmen, die hinstehen, die zeigen und sagen, schau doch mal, unsere Belegschaft, ob das jetzt die VAG hier in Freiburg ist oder andere Unternehmen, was wären wir ohne die Menschen, die zu uns kommen? Sport, Fußball, also dieses Öffnen über die eigenen Grenzen hinweg, die Talente der Menschen zu sehen, sich nicht abzugrenzen. Ich glaube, da sind im Moment so viele unterwegs, von denen wir wissen, sie bestimmen unsere Lebensqualität, dass ich nicht ganz so pessimistisch wäre.
Aber wir erleben doch auch eine Zunahme von Egoismen, eine Zunahme von Individualismus, sagen wir es mal etwas neutraler. Es ist so ein Zeichen der Zeit, dass man alles fordert, was man irgendwie bekommen kann. Oft knickt die Politik auch ein bei diesen Forderungen. Haben wir es da mit einer Gesellschaft zu tun, individualistischer wird, wo auch Solidarsysteme, die Kirchen merken das ja auch ganz stark, einfach nicht mehr diese Wertigkeit haben?
Ja, das glaube ich schon. Also das sehe ich wirklich mit großer Sorge. Ich meine, wir sind früher auch auf die Straße gegangen. Also ich war auch in Freiburg und haben gesungen, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unser Widerstand nicht. Aber das war nicht für uns persönlich. Das war der Glaube an, wie wichtig es ist, Wohnraum für alle zu schaffen. Und was ich jetzt schon ein bisschen merke, ist, es geht wirklich so ein bisschen um den eigenen Vorgarten, um den eigenen Vorteil. Wir haben da so viele Beispiele, ganz banale Geschichten. Wir haben ein kleines Naturschutzgebiet und plötzlich haben wir Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, die sich dagegen wehren. Wir lassen uns nicht bevormunden, wir lassen uns nicht bestimmen. Ich lasse mich in meiner Freizeit, wenn ich jetzt da spazieren gehe, nicht einschränken. Also ganz Kleinigkeiten. Wir hatten es am Bodensee auch in einem Bereich, wo es darum ging, wie weit dürfen die Stand-Up-Paddler ans Ufer fahren. Man hat wirklich das Gefühl, das ist der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn wir jetzt hier eingreifen. Oder wenn wir Brücken sanieren und sagen, jetzt müsst ihr halt mal ein Jahr eine Umleitung fahren. Das geht gar nicht. Da geht dann die ganze Wirtschaft zugrunde. Also das merken wir schon. Es ist so dieses über den Tellerrand hinausgucken, zu sagen, okay, es schränkt mich ein, aber sozusagen es ist für einen guten Zweck. Das gibt es schon noch. Also wir haben ein großes Projekt jetzt in Hausach, Tunnelsanierung. Da geht der ganze Verkehr durch Hausach. Dieser Ort steht solidarisch hinter diesem Projekt. Aber es ist schon auch eine Entwicklung in die andere Richtung.
Wir haben erstmals mit großem Zuspruch eine Partei, die ist demokratisch gewählt, will aber die Demokratie weghaben. Wie sollen wir mit denen umgehen? Ist ja auch ein Medienthema, auch zwischen Ausgrenzung und ihnen eine Bühne bieten. Wahrscheinlich ist beides falsch, aber ich frage mich oft, was ist richtig?
Also ich will mich jetzt nicht zur AfD äußern. Dazu sind wir zu nah an Wahlterminen, als dass ich da jetzt als Regierungspräsidentin was sagen kann. Das möchte ich auch ganz bewusst nicht. Ich glaube, egal jetzt von wem wir reden, gehen wir mal einfach generell davon aus, es gibt Menschen, die extreme Positionen haben. Ausgrenzen ist meines Erachtens nie die richtige Antwort. Wir hatten das ja auch in der ersten Flüchtlingswelle, Pegida, wir sind das Volk, dann kam Corona, dann hatten wir die Verschwörungstheoretiker, die ja ganz unterschiedlicher politischer Couleur sind. Ich würde mich jetzt auch im Moment, wenn ich mir überlege, wie ich mich als Behördenchefin aufstelle, auch gar nicht so in Richtung einer Partei konzentrieren, sondern eher fragen, wie kriege ich die wieder zurück, die im Moment mit uns gar nicht mehr reden wollen. Und deshalb, also ausgrenzen ist immer das Falsche, sondern rausgehen, reden, erklären, sich zeigen, die Leute da abholen, wo wir sie finden. Es bringt ja nichts, ich kann mir die Leute ja nicht so backen, wie ich sie gerne hätte und sagen, ja, jetzt lest doch mal die 3 Seiten im Spiegel und wenn du da noch die FAZ und dann noch die Badische und dann noch den SWR hörst, dann hast du doch eine Meinung und kannst dir eine Meinung bilden. Das haben wir halt leider nicht mehr, weil sie auch die Medien angesprochen haben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir keinen aufregungshysterischen Journalismus machen, so nach dem Motto, was bringt mir viele Klicks und schon wieder Staatsversagen, sondern dass wir da zwar eine ausgewogene Berichterstattung haben, aber ich glaube, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und wenn sie in den sozialen Medien unterwegs sind, dann müssen wir sie halt dort ansprechen.
Das ist fast eine komplette Überleitung zu dem Thema Verwaltung und Bürokratie. Das ist auch etwas, was ja sehr stark kritisiert wird, dass wir immer mehr Bürokratie haben. Letztendlich ist aber so, dass die Zahl der Gesetze zunimmt, die Zahl der Verordnungen zunimmt. Wir reden oft vom Bürokratieabbau, sind aber eigentlich ganz zufrieden, wenn er stagnieren würde. Wie kriegen wir das hin, dass wir da klarere Regelungen haben? Sie sind auch Chefin einer Behörde mit 1.800 Mitarbeitenden. Wie erleben Sie das bei Ihrer Aufgabe in der Behörde, Bürokratie abzubauen, Dinge einfacher zu machen, den Menschen aber vielleicht auch zu erklären, wo es Bürokratie braucht, weil nur so Dinge auch funktionieren?
Ich glaube, wichtig ist, Bürokratieabbau nicht nur an Behörden zu adressieren. Auch an Behörden, ja, aber nicht nur. Ich glaube, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten ja jetzt diese Diskussion und auch diese Entscheidung zur Grundsteuer. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, was ihr da in Deutschland macht, das funktioniert so nicht. Föderalismus, Bundesländer können machen, was sie wollen, aber sie müssen halt diesen rechtlichen Rahmen einhalten. Dann hat Baden-Württemberg gesagt, okay, jetzt können wir es kompliziert machen mit 3.000 Finanzbeamten oder wir machen eine schlanke Lösung mit 300. Baden-Württemberg hat sich für die bürokratiearme Lösung entschieden, mit der Konsequenz, ich glaube, es sind über 30.000 Einsprüche jetzt, weil die Menschen sagen, ja, aber mein Einzelfall ist ja nicht berücksichtigt, ja, und bei mir, ich kann meinen Garten ja gar nicht bebauen, weil ich ja in einer Erbengemeinschaft bin und so weiter, also was ich da gehört habe, und deshalb will ich auch noch mal an der Stelle einen gesellschaftlichen Appell machen, wenn wir glauben, Bürokratieabbau wäre nur zugunsten, weil es alles schneller geht, dann haben wir uns getäuscht. Wenn wir Bürokratieabbau ernst nehmen, dann müssen wir auch als Bevölkerung akzeptieren, dass es vielleicht den einen oder anderen Einzelfall so nicht mehr betrachtet gibt. Oder dass man vielleicht den einen oder anderen Service nicht mehr bekommt. Ich nenne ein Beispiel, wir überlegen in Baden-Württemberg, die Widerspruchsverfahren gegen Baugenehmigungen abzuschaffen, damit man schneller bauen kann. Dann wird es schon schneller gehen, klar, schneller Planungssicherheit. Aber dann mute ich den Menschen zu, wenn ihnen jetzt die Garage des Nachbarn zu nah auf die Pelle rückt, dass sie halt klagen müssen. Wir als Haus nehmen Bürokratieabbau wirklich sehr, sehr ernst. Also alles, was wir tun können, auch pragmatische Lösungen, darum geht es ja. Man kann ja nicht bewusst rechtswidrig handeln, aber man kann mal sagen, okay, diese Unterlage brauche ich jetzt nicht. Der hat mir das ja gerade im Gespräch erzählt und so weiter. Das machen wir schon. Aber wie gesagt, da gehören immer zwei dazu. Das muss dann auch klaglos letztendlich halten. Wir hatten die Gauchachtalbrücke, die zweite Brücke. Wir haben eigentlich Baurecht gehabt und hatten halt eine Klage eines Verbandes, der nicht mal in Baden-Württemberg ansässig ist. Und das Gericht hat gesagt, dieses Baurecht gilt aber nicht für die Baustraße. Fangt bitte jetzt noch mal von vorne an. Also so einfach ist es mit dem Bürokratieabbau nicht.
Also ich hatte zwei so Erfahrungen mit dem Thema Grundsteuer. Die erste Erfahrung war, dass ich einfach mit diesem Antrag nicht klarkam. Ich habe dann eine Hotline angerufen. Da war jemand am Telefon, der mir gesagt hat, er hat den ersten Tag. Er kann mir nicht helfen, aber er arbeitet sich ein und er würde mich nächste Woche zurückrufen. Das hat dann auch prima geklappt und dann haben wir diesen Antrag auch relativ flott irgendwie vom Tisch gekriegt. Aber es war so, dass ich eigentlich nichts angeben musste, was bei den Behörden nicht schon bekannt gewesen wäre. Warum kann man das nicht einfacher machen? Und wir müssen nur beim SWR über das Thema Grundsteuer berichten. Dann brauchen wir nicht zu fragen, ob es da Klicks gibt oder sowas, sondern dieser Begriff wird nach wie vor unwahrscheinlich gesucht, weil es Leute gibt, die einfach nicht verstehen, dass es so kompliziert sein muss, was sie da ausfüllen müssen.
Klar, auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja auch ein Grundstück. Ja, also ich habe ja auch einen Vermögenswert und mit dem verantwortungsvoll umzugehen, braucht halt auch bestimmte Anforderungen. Ja, also wenn ich ein Auto fahre, muss ich halt auch vorher einen Führerschein machen und kann nicht sagen, bitte ohne Bürokratie, ich setze mich da rein. Und Steuererklärung, ich meine, es gab ja mal die Forderung von Professor Kirchhoff, eine Steuererklärung muss auf einen Bierfilz passen. Ich wäre da sehr dafür. Ich kann meine Steuererklärung auch nicht selber machen. Im Übrigen, ich brauche da auch meine Steuerberaterin dazu. Ich versuche letztendlich nur zu argumentieren, dass da mehrere dazugehören, um diese Bürokratie abzubauen. Und die Grundsteuer ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel. Jetzt kann man es natürlich einfacher machen. Ja, aber dann wird es halt auch weniger einzelfallgerecht. Mhm. Ne?
Ich hatte einen Wirtschaftswissenschaftler hier auf dieser Bühne aus Tübingen, der hat gesagt, ja, das mit dem Bürokratieabbau, das kommt schon. Und zwar werden die Behörden einfach nicht mehr so viel Fachleute finden, dass die Bürokratie vereinfacht werden muss. Können Sie mit der These was anfangen?
Ja, das ist richtig. Also geht aber auch noch in eine ganz andere Richtung. Uns geht es ja genauso in den Behörden wie in der freien Wirtschaft bei den Unternehmen. Wir kriegen nicht nur die Fachleute, sondern überhaupt die Leute nicht mehr. Das heißt, wir werden viel mehr digitalisieren müssen. Wir werden Prozesse vereinfachen müssen. Wobei, ich finde, das wird manchmal auch nicht gesehen. Also wir haben ja heute schon zu wenig Leute. Das heißt, wir gucken unsere Geschäftsprozesse sehr genau an. Wer muss eigentlich in einer Behörde was in die Hand nehmen. Ich meine, wir haben immerhin die elektronische Akte mittlerweile eingeführt, also so ganz hinterm Mond sind wir nicht mehr. Ich glaube im Übrigen aber, das eine sind die Mitarbeitenden, die uns auch fehlen, das ist klar. Wobei, nehmen wir mal als Beispiel der ganze Bereich Verkehr. Wir kriegen keine Ingenieurinnen und Ingenieure mehr. Da ist es mit Bürokratieabbau überhaupt nicht getan. Da wird dann halt im Zweifel der eine oder andere Radweg später gebaut, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Jetzt hat Baden-Württemberg ja auch auf großen Druck der Kommunen hin diese Entlastungsallianz eingeführt, ja, und ganz konkrete Ergebnisse auch schon geliefert. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Die sind jetzt zum Erfolg verdammt. Es ist jetzt schon angekündigt worden, dass Vergabegrenzen geändert werden. Das heißt, dass man nicht jede kleine Leistung mehr ausschreiben muss, wenn man irgendwo einen Zuschuss will. Auch interessant übrigens, die Kommunen haben das Thema Bürokratie an den Kindergärten und Kitas aufgehängt und haben gesagt, da wird uns vorgeschrieben, wie viel kleine Waschbecken und in welcher Höhe die Toiletten sein müssen und für jedes Kind gerecht und so weiter, wie die Gruppenräume im Detail, wie gesagt, bis zur Klobrille ist alles vorgeschrieben. Dann hat man relativ schnell, das hat der Ministerpräsident sehr schnell entschieden mit der Ministerin, zu sagen, okay, die Kommunen dürfen selber entscheiden, welche Standards sie da letztendlich einhalten. Das gibt es seit über einem Jahr. Ich glaube, zwei Kommunen haben bislang Gebrauch gemacht davon. Also ich bin sehr zuversichtlich, wir werden ziemlich viel ausmisten, was wir in Baden-Württemberg ausmisten können. Glaube ich schon. Aber auch da gilt es, es muss zusammen mit dem Bund passieren. Es gibt auch viele Regelungen, die wir auf Bundesebene vorgesetzt bekommen. Wir haben gerade bei den Unternehmen sehr viele umweltrelevante Informationen, die uns liefern müssen, die europabedingt sind. Deshalb setze ich natürlich auch auf die Ankündigung von Frau von der Leyen, auch dort zu gucken. Sie hat ja zum Beispiel angekündigt, allein in der Landwirtschaft die Kontrollen zu halbieren, ganz viel zu digitalisieren, nicht mehr so viele Formulare zu verlangen, da bin ich sehr hoffnungsfroh.
Die Bürokratisierung ist das eine. Das andere ist, dass die Menschen, zumindest hören wir das immer auch wieder, auch wenn uns Leute schreiben, sagen, das geht alles zu langsam. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Hochrheinautobahn. Da habe ich schon in meiner Ausbildung darüber berichtet, die gibt's halt immer noch nicht. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, gut, die Leute waren sich dort nicht einig, da gebe ich Ihnen recht, aber letztendlich ist es natürlich auch Aufgabe von Gesetzgebern, Aufgabe von Verwaltungen, Dinge in einer gewissen Zeit durchzuziehen. Wie kriegen wir da mehr Geschwindigkeit hin oder schaffen wir das überhaupt nicht?
Also ich glaube schon, dass wir das schaffen. Wir haben es ja jetzt in vielen Bereichen auch gezeigt und zeigen es auch. Es gibt zum Beispiel bei der Verlegung und der Planung der Stromtrassen jetzt ganz erhebliche Erleichterungen, welche Umweltverträglichkeitsprüfungen noch gemacht werden müssen, was nicht mehr gemacht werden muss. Bei der Windkraft gibt es die EU-Notfallverordnung, wo wir, wenn Windkraftanlagen in bestimmten Gebieten ausgewiesen sind, keine weitere einzelfachliche Prüfung in aller Regel mehr machen müssen. Da bewegt sich schon viel, aber die Hochrheinautobahn ist für mich ein typisches Beispiel. Als ich 2012 kam, hätte das Regierungspräsidium eigentlich das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Und die Widerstände in der Bevölkerung waren so riesig, dass man im Verkehrsministerium gesagt hat, Leute, das können wir ja nicht bringen. Jetzt gegen den Willen einer so sich lautstark äußernden Bevölkerung. Und da waren Landräte, die gesagt haben, so geht es nicht. Es ist ein bisschen ein Spannungsverhältnis, wenn wir auf der einen Seite sagen, wo ist das Risiko für unsere Demokratie? Wo drohen wir im Moment Leute zu verlieren, die sagen, wir sind das Volk? Und wo wollen wir aber Prozesse beschleunigen? Weil die Beschleunigung geht schon auch oft auf Kosten der Bürger. Beteiligung. Allein dieser Radweg, den wir von Freiburg nach Waldkirch und nach Emmendingen planen, da sind die Leute unglaublich engagiert. Also wenn ich denke, wir haben eine digitale Karte ins Netz gestellt und haben gesagt, zackt uns, gebt uns eure Anregungen. Die bringen sich unglaublich ein. Das dauert, aber die kriegen von uns eine Rückmeldung, was wir gemacht haben. Und das ist für mich auch ein Stück weit Demokratie stärken, die Leute einbinden in die Arbeit, in die Verantwortung. Und deshalb so ein bisschen ein Austarieren, auch sagen, ja, manche Sachen brauchen auch Zeit. Und die brauchen ihre Zeit. Und das abzuschichten von den Prozessen, wo wir ja halt von der einen Ecke zum Schreibtisch was auf die andere legen, wo wir uns gegenseitig kontrollieren, wo wir als RP die Sachen in Stuttgart vorlegen müssen und Stuttgart legt es nochmal in Berlin vor, wir bei den Bundesstraßenprojekten so. Wenn ich jetzt noch länger da wäre, da würde ich, glaube ich, schon nochmal ansetzen und sagen, ja, Vertrauen in die Bevölkerung, aber auch Vertrauen in die eigene Verwaltung macht es manchmal ein bisschen schneller.
Frau Schäfer, im Januar kommen immer die Bürgerwehren und die Trachtengruppen zu Ihnen in den Basler Hof. Da wird dann alemannisch geschwätzt, es gibt das Schorle, es gibt Speckwürfele auf dem Bäckli und so weiter. War das für Sie am Anfang ein Kulturschock?
Man darf nicht ganz vergessen, es war immer Diskussion, als ich 2012 antrat, ja, wie kann denn eine aus Württemberg jetzt hier südbadische Regierungspräsidentin werden? Ich bin zwar in Geislingen an der Steige groß geworden, aber erzogen dort von einer Großmutter, die alemannisch spricht, die also aus dem Markgräflerland kommt. Ich konnte als Kind schon in meinen Augen eine Fremdsprache, weil ich wusste, was Hochrechtle und Angeschnitte sind. Also so ganz fremd war es nicht. Aber natürlich, das stimmt schon, da habe ich am Anfang ein bisschen gefremdelt. Also ich erinnere mich noch, auch mein Trachtenempfang, Neujahrsempfang, als dann die Bürgermiliz mit ihren Waffen, die älteren Herren ankamen. Das war schon für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber was ich sehr schnell gemerkt habe, was der Mehrwert dieser Veranstaltungen für mich ist, also beim Trachtenempfang steht man nachher noch zusammen und redet. Bei unserem Narrenempfang feiern wir ja einen ganzen Nachmittag bis in den Abend miteinander. Und da habe ich gemerkt, ja genau, das sind die Menschen, die bei uns unglaublich viel bewegen. Das sind die, die sich ehrenamtlich engagieren, die im Gemeinderat sitzen, die den Musikverein managen, die sonst irgendwie ehrenamtlich tätig sind. Und von daher habe ich da sehr bald einen ganz, ganz großen Mehrwert gesehen, die Kultur aufzunehmen, ein großes Ohr dafür zu haben und auch ein Herz dafür zu entwickeln, wie die Menschen miteinander feiern, aber auch diese Begegnungsmöglichkeiten. Also ich möchte es heute nicht mehr missen.
Sie haben eben gesagt, wenn ich noch länger da wäre, das ist das Stichwort. Am 1. April sind Sie im Ruhestand. Wie sieht das Leben ab dem 1. April 2024 für Sie aus? Gibt es da schon Planungen? Sie sind jetzt eine Stunde bei uns voll im Gespräch und sprudeln in alle Richtungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, einfach das alles loszulassen und zu sagen, ab 1. April stehe ich morgens auf und überlege mir zuerst mal, was ich tun will.
Diese Sorge hat mein Mann auch, ganz konkret. Aber er hat natürlich die Sorge, dass ich die ganze Energie dann auf ihn konzentriere und für ihn Aufgaben finde. Aber nein, Spaß beiseite. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich muss erst mal wieder ein Gespür dafür bekommen, was treibt Bärbel Schäfer eigentlich um, wenn sie nicht Regierungspräsidentin ist? Was macht mich eigentlich als Person aus? Ich habe diese Aufgabe wirklich gerne gemacht. Jetzt kann ich nicht sagen 24/7, aber es war schon oft so, dass sonst nichts anderes blieb. Und selbst wenn man keine Termine hat, geht das Kopfkino weiter und man hat die Aufgabe, die man gern macht, in der Verantwortung. Und jetzt gucke ich einfach mal, was passiert. Früher habe ich mal gesagt, ich würde gern Trompete spielen lernen, wenn ich Zeit habe. Jetzt hat man mir gesagt, da bin ich eh zu alt dazu. Also insofern werde ich jetzt einfach mal gucken, was ist von mir übrig geblieben? Wozu habe ich Lust? Was macht mich aus? Was mache ich gerne? Eins weiß ich sicher, eins habe ich immer sehr, sehr vermisst, es ist einfach Zeit für Menschen zu haben, für die Menschen, die nicht von der Regierungspräsidentin was wollen, sondern die einfach gern der Bärbel Schäfer begegnen.
Und was werden Sie vermissen, was Ihre Aufgabe jetzt angeht?
Oh, ich werde ganz viel vermissen. Also es ist mir schon klar, das merke ich ja jetzt schon bei vielen Dingen, wo ich sage, das ist jetzt das letzte Mal. Ich werde den Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen vermissen. Wir haben wirklich mittlerweile im RP ein super Team. Wir sind so gut aufgestellt im Führungsbereich, aber auch in meinem unmittelbaren Umfeld. Dieses Tüfteln an Herausforderungen und dann zu sagen, jetzt haben wir es und dann haut es auch noch hin. Dieses Erfolgserlebnis werde ich schon vermissen, auch wenn man in Stuttgart mal dicke Bretter gebohrt hat und war erfolgreich oder auch für die Kommunen, mit den Kommunen was umgesetzt hat. Das sind wahnsinnige Erfolgserlebnisse. Da werden ganz viele Endorphine ausgeschüttet. Da werde ich schon gucken müssen, wo ich die dann in Zukunft herkriege.
Aber es gibt sicherlich auch Dinge, die werden Sie nicht vermissen, oder?
Ja, klar. Gibt es Dinge, die ich nicht vermissen werde? Also immer ein Beispiel, das ist ja auch immer diese Scharnierfunktion, also dass wir auf der einen Seite die Landespolitik in die Fläche tragen, aber auch die Bedürfnisse der Region in die Landesregierung. Da hat man schon manchmal das Gefühl, da gießt jetzt keiner Öl nach. Also hat man ein bisschen Arthrose bekommen, es quietscht so ein bisschen in den Gelenken. Und sagen wir mal, das Klinkenputzen auch in Stuttgart für jeden Euro, für jede einzelne Stelle, das hat schon Kraft gekostet. Waren oft erfolgreich, nicht immer, aber das werde ich zum Beispiel nicht vermissen.
Ein privates Projekt haben Sie schon verraten. Sie kandidieren hier in Freiburg für den Gemeinderat auf der Liste der Grünen, selbstverständlich, weil das ist die Partei, zu der Sie ja zugehörig sich fühlen. Sie haben Listenplatz 23. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt eine sichere Bank. Die Grünen stellen derzeit 14 der 48 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen hier in Freiburg. Was hat Sie bewogen, hier die Hand zu heben? Ich mache da mit.
So, die Hand habe ich nicht gehoben. Also ich habe das nicht gesucht, sondern in meiner Position wird man gefragt, würdest du uns nicht helfen? Und da Nein zu sagen, habe ich nicht übers Herz gebracht. Und zwar genau die gesellschaftspolitische Situation, in der wir im Moment sind. Dieses immer mehr Driften an die rechten Ränder, dieses Wackeln an der einen oder anderen Stelle von demokratischen Grundwerten. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich diese Erfahrung und das Wissen meines Alltags, der ja im Moment genau von diesen Themen geprägt ist, wie kriege ich das Vertrauen in die Institutionen, wie kriege ich an die Leute, was Staat eigentlich jeden Tag leistet, dass wir weit weg sind von Staatsversagen. Und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht für mich selber auch zu sagen, ja, da helfe ich noch. Das ist mein Beitrag, nicht mehr so in dieser ganz engen Zeitmühle zu sein, aber trotzdem mein Wissen, meine Erfahrungen noch einzubringen, um da, wo ich bin, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das war so meine Antriebsfeder.
In den Gemeinderäten gibt es ja immer Spezialistinnen und Spezialisten für verschiedene Gebiete, für Sozialpolitik, für Kulturpolitik, für Sportpolitik und so weiter. Gibt es da etwas, wo Sie jetzt schon sagen, ja, das wird mich reizen, da mich einzubringen?
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich bin noch Regierungspräsidentin und werde auch nicht für bestimmte Bereiche jetzt da groß Werbung machen. Das weiß ich noch nicht. Also das muss man dann sehen. Und in so einer Fraktion wird das ja dann auch immer noch mal besprochen. Das hängt letztendlich auch davon ab, wer wird denn dann tatsächlich gewählt? Wo haben die Leute ihre Schwerpunkte? Wo kann man sich einbringen? Ich selber habe mich immer auch in meinem ganzen Berufsleben als Generalistin bezeichnet. Und ich glaube, das bin ich auch mit dem Erfahrungs-Background, den ich habe.
Sie haben ja so eine gewisse Neutralitätspflicht in Ihrem Amt jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Sie Mitglied der Grünen sind. Ich weiß auch nicht, ob ich das Sie fragen soll. Aber wenn Sie dann im Gemeinderat sind, wird das doch ja wahrscheinlich schon erwartet, oder?
Also bislang hat diesen Anspruch und diese Erwartung noch keiner formuliert. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, Frau Schäfer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank für Ihre Zeit, für uns und für den SWR. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch schöne restliche Tage im Basler Hof, im Amt der Regierungspräsidentin. Ab dem 1. April wird dort jemand anders Ihre Geschäfte übernehmen. Wir wissen noch nicht wer, wir sind alle gespannt und warten darauf, bis vielleicht irgendwann ein Name aus Stuttgart durchsickert. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Ich bedanke mich auch, Herr Ebner. Vielen Dank.